Einen wunderschönen guten Abend. Ja, bevor wir uns in das Johannesevangelium vertiefen, möchte ich zusammen mit euch beten. Vater im Himmel, wir stehen heute vor dir und wir möchten dein Wort lesen, wir möchten aus deinem Wort etwas lernen und verstehen, deine Absichten mit uns Menschen. Und Herr, wir bitten dich, dass du deinen Segen schenkst für diesen Abend und beim Zuhören, aber hilf du auch mir beim Sprechen und Erklären. Herr, sei du bei uns und segne du uns heute hier. Amen. Wir befinden uns im Johannesevangelium Kapitel 12 und das sind so die letzten Verse aus dem Kapitel 12, die wir heute betrachten werden. Und wir haben schon bis jetzt im Johannesevangelium eigentlich viel durchgenommen, ne? Also wir haben im Februar gestartet und sind der Reihe nach quasi durch das Johannesevangelium gegangen und haben vieles gelernt. Wir haben vor allen Dingen gesehen, was Johannes überhaupt für ein Ziel hatte mit diesem Evangelium. Und wir haben gehört, dass Johannes könnte viel mehr schreiben über Jesus, aber er hat sich auf bestimmte Dinge beschränkt. Und er hat nicht alle Wunder Jesus aufgeschrieben, aber das, was er aufgeschrieben hat in diesem Evangelium, das sollte dazu dienen, dass die Menschen das Wort Gottes lesen und zum Glauben kommen. Und hier im Kapitel 12, ja, Ende Kapitel 12, macht Jesus noch eine letzte Einladung an die Juden, dass sie zum Glauben kommen, bis Gott das Licht ausschaltet. Und ich möchte die Verse 35 bis 36 mit euch lesen. Also Johannes Kapitel 12, 35 bis 36. Da sprach Jesus zu ihnen: Noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Ich muss hier mit meiner Technik erstmal klarkommen. Genau, warum ist das hier die letzte Einladung, die Jesus macht, gerichtet an die Juden? Nun, wir können im Kapitel 12, wenn wir Anfang Kapitel 12 schauen, da beginnt die letzte Woche Jesu auf dieser Erde. Ja, also das ist diese Passionswoche und im Kapitel 12 lesen wir davon, dass Jesus in Jerusalem einzieht, also der Einzug nach Jerusalem findet wahrscheinlich am Sonntag statt. Und dann gehen wir weiter und wir schauen in Kapitel 13. Im Kapitel 13 ist Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl. Ja, und das war am Donnerstagabend. Sie haben das Passamahl gefeiert. Und abends bzw. nachts ist Jesus mit den Jüngern rausgegangen in den Garten Gethsemane und dort kommt dann die jüdische Delegation mit Soldaten und sie fangen Jesus, sie nehmen ihn gefangen und wir wissen, sie bringen ihn dann ins Hohe Rat und den Tag darauf, am Freitag, wird Jesus gekreuzigt. Und seit diesem Moment, wo Jesus diese Worte ausgesprochen hatte, befindet sich Jesus nur noch mit seinen Jüngern. Also Jesus tritt nicht mehr öffentlich auf, außer als er dann vor dem Gericht stand und am Kreuz hing. Ja, aber sonst war er nicht mehr in der Öffentlichkeit. Und wir sehen das auch im Vers 36, da hat Johannes geschrieben, dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Also das waren die letzten Ermahnungen oder der letzte Ruf an die Juden, an Gott zu glauben. Und danach würde Jesus nicht mehr da sein. Jesus hatte 3,5 Jahre lang zu diesen Juden gesprochen, zu dem Volk Israel, also überwiegend auch zu den Führern Israels. 3,5 Jahre lang investierte Jesus, er tat Wunder, er hat zu denen gesprochen und immer wieder mit den schriftgelehrten Pharisäern diskutiert über den Glauben. Und er wollte sie zum Glauben führen, aber die Juden haben ihn abgelehnt. Oder die meisten von Juden haben ihn abgelehnt. Und hier sehen wir einfach, wie viel Geduld Gott mit den Menschen hat. Also Gottes Geduld ist wirklich groß. Das sehen wir einfach in der ganzen Geschichte. Ich werde später nochmal darauf kommen. Aber auch hier, speziell zu den Juden, hat Gott so viel Geduld. Und kurz vor seinem Tod macht er nochmal diese Einladung und sagt zu den Juden, kommt, ich bin das Licht und glaubt an mich. Und die Juden haben abgelehnt. Und wir sehen weiter in diesem Text, dass diese Geduld Gottes, die hat ein Ende, die wird ein Ende nehmen. Und also, dass Gott barmherzig und geduldig ist, ja, das lesen wir zum Beispiel in 2. Mose, da hat Mose sehr treffend ausgedrückt, in 2. Mose 34, Vers 6, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Ja, tatsächlich, durch das ganze Alte Testament sehen wir, wie die Geduld Gottes zum Ausdruck kommt mit den Menschen. Und Gott möchte nicht, dass die Menschen umkommen in ihren Sünden. Er ruft sie und gibt den Menschen immer wieder Gelegenheit, zu Gott zu kommen, umzukehren und Buße zu tun. Und ich möchte eine ganz so markante Stelle euch erinnern. Das war wirklich in der ganzen Weltgeschichte ein ganz bezeichnender Fall gewesen. Ich lese aus 2. Mose Kapitel 6 von 5 bis 7. Ich werde einfach lesen und ihr werdet schon merken, worum es hier geht. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanke seines Herzens alle Zeit nur böse. Also man kann sich das fast nicht vorstellen. Gott beschreibt die Situation der Menschheit alle Zeit nur böse. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hat auf Erden. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Mensch an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Gott schaut auf die Menschen und er sieht, dass die Menschen nur noch böse sind. Und hier beschließt Gott einfach in seiner Souveränität ein Gericht über die Menschheit. Und ihr kennt diese Geschichte und könnt ihr mir sagen, was nach diesem Beschluss passierte? Hat Gott das Gericht sofort vollzogen? Nein. Gott gab den Menschen eine Chance. Er hat Noah beauftragt, eine Arche zu bauen, und in dieser Zeit, Noah baute 120 Jahre die Arche, und in dieser Zeit predigte Noah den Menschen und er warnte sie vor dem Gericht Gottes. Also die Menschen hatten wieder eine Möglichkeit, eine Chance gehabt, zu Gott zu kommen, von ihren bösen Taten umzukehren. Und wisst ihr, was das Ergebnis war? Kein einziger Mensch glaubte Noah und glaubte Gott, außer ihn selbst, also Noah selbst und seiner Familie. Die wurden gerettet. Und die ganze Menschheit ist ertrunken in der Sintflut. Wir sehen durch die ganze Geschichte, überhaupt Weltgeschichte, dass Gott warnt Menschen und er gibt Menschen Chancen und hat so viel Geduld mit Menschen, dass sie wirklich umkehren. Aber diese Geduld Gottes, die hat immer eine Grenze, immer ein Ende. Und genauso sehen wir auch in diesem Abschnitt, den wir heute vor uns haben. Gott hat das Volk Israel gerufen. Er hat sie eingeladen, zum Licht zu kommen, zu glauben. Und sie haben ihn abgelehnt. Und wie Gott auf diese Ablehnung reagiert, das lesen wir jetzt in den nächsten Versen, in Vers 37 bis 43. Schaut, was da steht. Also Kapitel 12, 37 bis 43. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er gesprochen hat: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dieses sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn. Aber wegen der Pharisäer erkannten sie es nicht oder sie bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Johannes sagt hier, dass die Obersten des Volkes Israels, obwohl die viele Zeichen gesehen haben, sie haben dennoch nicht geglaubt. Und das ist wirklich so. In diesen 3,5 Jahren, die Jesus auf die Erde war, hat Jesus dauernd mit den Menschen gesprochen, auch gerade mit den Obersten Israels gesprochen, diskutiert, und Jesus hat ihnen viele Wunder getan. Er hat viele Zeichen gegeben. Und einige Zeichen möchte ich hier aufzählen. Also Johannes hat, soweit ich jetzt aufgezählt habe, nachgeguckt habe, habe ich 7 Wunder gefunden, die Johannes hier aufgeschrieben hat, und möchte einmal kurz die aufzählen. Also das erste Wunder war die Hochzeit zu Kana. Ja, das war das erste Wunder. Also ich denke schon, dass sich dieses Wunder im Volk Israel herumgesprochen hat, weil vorher haben sie sowas nie erlebt. Das zweite Wunder war die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. Dann Heilung eines 38 Jahre kranken Mannes am Teich Bethesda. Und dann das Wunder der Speisung der 5000. Und dabei werden nur Männer gezählt. Wenn man Frauen und Kinder noch dazu rechnet, ist die Vermutung bei 10.000 oder auch noch mehr. Die ganz live das Wunder Gottes, ja, erlebt haben. Dann ist das Wunder, wie Jesus auf dem See geht. Das haben wahrscheinlich eher die Jünger erlebt, also mehr. Wobei auch diese Wunder sprechen sich, also wurden auch weiter erzählt. Das sechste Wunder ist die Heilung eines Blindgeborenen. Und das letzte Wunder ist die Auferweckung Lazarus. Und auch hier, also einen toten Menschen auferwecken, ja, das, also das, da mussten die Menschen ganz deutlich gesehen haben, das kann nur Gott machen. Also diese Macht, einen Toten aufzuerwecken, ist nur in Gottes Macht. Und genau, und diese Zeichen und Wunder hat das Volk Israel gesehen. Und trotzdem haben sie nicht geglaubt. Sie haben Jesus abgelehnt und haben sich geweigert, Jesus als den Sohn Gottes zu betrachten. Und ich habe hier eine sehr interessante, so ein interessantes Phänomen gesehen, wie ein gläubiger Mensch auf die Wunder Jesus reagiert und wie ein ungläubiger Mensch auf die Wunder Jesus reagiert. Das ist so das Prinzip einer Schere. Je mehr Wunder Jesus tut und je stärker die Macht Gottes also zum Ausdruck kommt, desto verhärteter werden die Obersten, also die schriftgelehrten Pharisäer. Und desto aggressiver werden sie gegen Jesus. Sie werden am Ende so aggressiv, dass sie Jesus sogar umbringen. Und das letzte Wunder, Auferweckung Lazarus, das war ein eindeutiges Wunder. Also da konnte man eigentlich nicht dran zweifeln. Und bei den Menschen, die geglaubt haben, je mehr Wunder Jesus tat, desto stärker wurde ihr Glaube. Und desto sie wurden fester im Glauben. Und das ist schon sehr interessant. Wenn der Mensch Gott ablehnen will, dann werden ihm die Wunder nicht viel bringen. Er wird nur noch mehr verhärtet. Je deutlicher die Wahrheit, mit der Wahrheit er konfrontiert wird, desto mehr wird er Gott ablehnen. Genau, die Juden lehnen Jesus kategorisch ab und ganz konsequent. Und wie reagiert Gott auf diese Ablehnung? Im Vers 40, da schreibt Johannes, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Also dieser Vers macht wirklich deutlich, dass Gott hier die Initiative ergreift und den Menschen die Augen verblendet. Gott versperrt ihnen den Weg zu Gott. Und Gott gibt ihnen keine Möglichkeit mehr. Hier ist die Geduld Gottes zu Ende. Ich habe mir die Frage gestellt, warum zitiert Johannes oder warum geht Johannes so weit in die Vergangenheit und zitiert Jesaja? Also das ist das, was ich jetzt gelesen habe, ist ja ein Zitat aus der Vergangenheit. Da hatte Gott in der Vergangenheit das Volk Israel ja so ein Gericht gesprochen. Und warum greift Johannes gerade dieses Zitat und wendet das hier an? Und um das zu verstehen, möchte ich euch nach Paulus führen. Also wir gehen zurück, wir gehen vor nach Römer Kapitel 11. Und ich möchte diese Stelle aus der Neu-Genfer Übersetzung lesen, weil das ein bisschen deutlicher ist. Also Römer Kapitel 11, Vers 5 und weiter. Genauso ist es auch heute. Gott hat von seinem Volk einen kleinen Teil übrig gelassen, den er in seiner Gnade erwählt hat. Denn was nun aber aus Gnade geschah, dann geschah es nicht aufgrund irgendwelcher Leistungen, sondern sonst wäre ja Gnade keine Gnade mehr. Was heißt das also? Israel in seiner Gesamtheit hat nicht erreicht, wofür es sich so sehr bemühte. Das Ziel erreicht hat nur der Teil des Volkes, den Gott erwählt hat. Bei den übrigen ist es zu einer inneren Verhärtung gekommen. Genau wie es in der Schrift heißt, Gott hat einen Geist der Verblendung über sie kommen lassen. Er hat ihnen Augen gegeben, mit denen sie nicht sehen, und Ohren, mit denen sie nicht hören. Und so ist es bis zum heutigen Tag. Paulus sagt hier, erklärt hier ja quasi den Ratschluss Gottes. Ja? Also er sagt, Gott hat dieses Volk Israel als Gesamtheit verstoßen. Aber ein Teil davon hat er übrig gelassen, so Menschen, die an ihn doch geglaubt haben. Der Rest hat an ihn nicht geglaubt und Gott hat ihre Augen verblendet, damit sie auch nicht glauben. Das fällt uns schwer zu begreifen, aber es ist einfach Tatsache, die Gott uns gegeben hat. Und die Frage ist, wann hat Gott das Volk Israel verstockt? Zu welchem Zeitpunkt? In welcher Situation war Israel, dass Gott sie verstockt und verblendet hat? Nun, das gibt uns ja gerade Johannes, in dem Text, den wir gelesen hatten, einen Hinweis darauf. Denn Johannes zitiert ja gerade die Stelle aus dem Alten Testament. Und jetzt gehen wir nochmal in das Alte Testament und schauen, was dort Gott zu dem Volk Israel spricht. Jesaja Kapitel 6, Vers 8. Also Kapitel 6, Vers 8 und bis 13. Johannes wiederholt quasi den Beschluss Gottes aus der Vergangenheit, aus dem Alten Testament. Und hier steht so: Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, gehe und sprich zu diesem Volk, hört immerfort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfindlich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört. Und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und ich fragte, wie lange, Herr? Also wie lange soll ich das dem Volk sagen? Er antwortete, bis die Stätte verwüstet liegt, so dass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in einer Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Und bleibt noch ein Zehntel darin, so fällt auch dieser wiederum der Vergeltung anheim. Aber wie die Terebinte und die Eiche beim Fallen doch noch einen Wurzelstock behalten, so bleibt ein heiliger Same als Wurzelstock. Hier hat Gott ein Gericht über Israel angekündigt. Nun, Gott hat das nicht einfach mal aus Lust und Laune das Volk jetzt bestraft, sondern das Volk war jahrelang. Sie haben sich von Gott abgewandt. Das Volk war in einem schlimmen Zustand. Sie haben Götzen gebaut und haben Götzen angebetet statt den lebendigen Gott. und so weiter. Und das waren ja viele Jahre, in denen das Volk so gelebt hatte. Und schließlich beschließt Gott, das Volk zu verblenden und das Volk zu verstocken, dass sie nicht mehr die Möglichkeit haben, sich zu bekehren. So haben wir das gelesen. Der Jesaja, er musste ja diesen schweren Job übernehmen und er musste dem Volk Israel dieses Gericht ankündigen. Und er redete zu dem Volk Israel und das war wie vergeblich. Wir wissen, dass Gott das Gericht hat kommen lassen. Als die Babylonier kamen, die haben ganz Israel verwüstet, die haben fast alle Menschen umgebracht und die Leute, die übrig geblieben sind, die wurden in die Gefangenschaft, in die babylonische Gefangenschaft geführt und der Rest war platt gemacht worden. Die Leute, die in der Gefangenschaft waren, die lebten dort in Babylon 70 Jahre. 70 Jahre lang. Und dann mit Nehemia, Esra und Zerubabel kamen die ja wieder zurück nach Israel. Sie bauten Israel wieder auf. Aber irgendwie hat das Volk am Ende nicht gelernt aus dieser ganzen, was Gott beabsichtigt hatte. Weil wir lesen, die Propheten, die nach der babylonischen Gefangenschaft prophezeit haben. Ja, also das sind die Propheten Haggai, Zacharia und Malachi. Und wenn wir diese Propheten lesen, dann sehen wir den Zustand Israels nach der babylonischen Gefangenschaft. Und wir sehen, das Volk interessiert sich überhaupt nicht für Gott. Und dann kommt Gott persönlich auf die Erde. Jesus kommt auf die Erde und selbst Jesus hören sie nicht. Bis zu dem heutigen Zeitpunkt. Also wir lesen ja auch in der Bibel, dass Gott irgendwann Israel wieder zu sich rufen wird und Israel wird sich zu Gott bekehren. Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist Israel verstockt. Und das ist der Ratschluss Gottes. Das ist der Plan Gottes, den Gott schon in aller Ewigkeiten gefasst hat. Und Paulus erklärt das im Römerbrief. Und Paulus verdeutlicht das mit einem Baum, mit einem Ölbaum. Und er sagt, Gott hat die Zweige abgeschnitten, die Zweige sind Israel, und er hat neue Zweige eingepfropft. Das sind die Heiden, das sind wir. Und mit dieser bildlichen Darstellung erklärt Paulus, dass Gott Israel verstockt hat, weil sie nicht geglaubt haben. Er hat sie verstockt, damit das Evangelium an die Heiden geht, an uns. Und hier sehen wir einfach die Gnade Gottes, die Geduld Gottes und man kann nur staunen darüber. Im Vers 42 und 43, da lesen wir von den Obersten. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Und auf den ersten Blick könnte man diese Menschen, die geglaubt haben, ja irgendwie verteidigen und sagen, ja, aber die haben ja geglaubt. Und trotzdem sehen wir, dass dieser Glaube, den diese Obersten hatten, das war nicht der rettende Glaube. Also es reicht nicht, regelmäßig in die Synagoge zu gehen und da die Schriften zu lesen. Das reicht nicht. Es reicht nicht, Gott kennenzulernen und wissen, wer Gott ist und wer Jesus ist und seine Wunder akzeptieren oder zu glauben. Das reicht nicht aus. Vers 43, er macht deutlich, was das Problem eigentlich ist. Ja, und das eigentliche Problem dieser Menschen war, sie haben die Ehre bei Menschen gesucht. Sie liebten es, wenn sie geehrt werden. Also denen war die Ehre Gottes eigentlich nicht so wichtig, ja, was Gott zu ihrem Leben sagt. Ihnen war es viel wichtiger, dass sie geehrt werden. Und das ist das Problem halt, ne? Das ist das eigentliche Problem, und deswegen haben diese Menschen, die Obersten, nicht den rettenden Glauben in sich. Und Gott abzulehnen, an Gott nicht zu glauben, das hat Konsequenzen. Und ich möchte jetzt in den letzten Versen, also 44 bis 50, nochmal die Konsequenzen des Unglaubens zeigen, und die sind schon verheerend. Also Vers 44. Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern damit die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon einen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Ja, die Juden, die haben ja von sich behauptet, sie glauben an Gott. Und das war ja auch wirklich so. Sie haben an den lebendigen Gott geglaubt. Und die haben die Schriften studiert, die haben Gottes Gebote gekannt, und sie waren tatsächlich die Vorbilder im Volk. Und und ihr größtes Problem war einfach Jesus. Und sie haben an Jesus nicht geglaubt. Also Gott ja, Jesus nein. Und deswegen macht hier Jesus nochmal deutlich, er sagt, wer mich verwirft, der verwirft auch Gott. Und das war für die Juden eigentlich eine Beleidigung fast. Weil sie haben ja an Gott geglaubt. Aber Jesus sagt hier nochmal ganz deutlich, wer mich verwirft, der verwirft Gott. Und Jesus zeigt hier, dass er und Gott sind eins. Man kann nicht Jesus von Gott trennen und Gott von Jesus trennen. Und deswegen sagt Jesus, zeigt nochmal diese Konsequenzen auf, ne? Dass wenn du an mich nicht glaubst, dann heißt das automatisch, dass du Gott nicht glaubst. Und du wirst dann auch in der Finsternis bleiben. Weil derjenige, der glaubt, der wird nicht in der Finsternis bleiben, aber er sagt hier den Juden indirekt, ihr seid in der Finsternis. Und dann sagt Johannes hier, er schreibt, wenn über Jesus, und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten. Jesus ist tatsächlich gekommen, nicht ein Gericht auszusprechen, sondern die Menschen zu retten. Und er ist ja ein paar Tage später auch tatsächlich gestorben. Und das war auch irgendwie sein Ziel seines Kommens, damit er für die Sünder der Menschen stirbt. Und damit hat Jesus wirklich hier eine Tür geöffnet für jeden, der glaubt. Und er hat die Möglichkeit gegeben, dass jeder, der glaubt an Jesus, der wird gerettet werden. Und die Menschen, die aber nicht glauben, die haben automatisch ein Gericht für sich, ja, Die haben sich selbst ein Gericht gesprochen. Ja, weil Jesus sagt, am Ende, also am letzten Tag, da wird Gott ein zweites Mal kommen und dann wird Gott richten. Und dann werden Bücher aufgetan und alle Aufzeichnungen über jeden Menschen einzeln werden vorgelesen, vorgehalten. Und das wird für die Menschen die Verurteilung sein, die ewige Verdammnis. Und wir sehen hier einfach, wie gnädig, wie geduldig Gott mit Menschen ist, dass er immer wieder Chancen gibt, dass Menschen sich zu Gott bekehren. Und dennoch hat diese Geduld Gottes ein Ende. Und das haben wir hier gesehen. Und das war für die Juden eine wirklich ernste Warnung. Und ich denke, dass die Warnung genauso auch für uns gilt. Wir lesen heute diesen Text. Wir schauen in den Ratschluss Gottes hinein, wie Gott überhaupt den Heilsplan ausgedacht hat. Das ist zum Staunen. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, wie Gott Menschen verschließt, Herzen verschließt und dass es nicht mehr möglich gibt, die Möglichkeit nicht mehr gibt, sich zu bekehren. Genau. Und ich möchte damit abschließen, würde aber auch gerne mit euch zusammen beten.